Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch der Könige, 1. Könige, Kapitel 19. Wir machen weiter mit unserer Serie durch das Leben des Propheten Elia und wir sind angelangt in 1. Könige, Kapitel 19. Ich lese die ersten 8 Verse. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben den Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich, und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er, sich sterben zu können, und sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir lesen hier, wie freundlich du mit deinem Propheten umgegangen bist, obwohl er so schwach war. Herr, gedenke, dass auch wir nur Staub sind, und stärke auch uns. Du hast deinen Propheten gestärkt durch Wasser und Brot, und wir flehen, stärke auch uns. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und wir bitten dich, Herr, speise uns durch dein heiliges Wort und stärke uns, dieses Leben zu führen zu deiner Ehre. Herr, hab Gnade mit uns, das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich denke, dir ist bewusst, dass das, was wir hier lesen, äußerst wichtig für jeden von uns ist. Denn es mag Tage geben in deinem Leben, wo es dir so ergeht wie Elia. Und es mag Tage geben in deinem Leben, wo du Menschen begleiten musst, denen es so ergeht wie Elia. Und so hoffe ich, dass du zu Herzen nimmst, was du hier lernst, weil es sind äußerst wichtige Lektionen für dein persönliches Leben. Bisher hörten wir nur von einem Elia, der in der Kraft des Herrn lebte. Ein Mann voller Hingabe für seinen Gott, voller Entschlossenheit, mit erstaunlichem Löwenmut. Ein Mann, der niemanden fürchtet. Er hat stets dem Herrn gehorcht. Koste es, was es wolle, ohne Kompromisse. Er war völlig unerschrocken für seinen Gott. Er verkündigte seinen Namen und vollbrachte gewaltige Taten. Elia, ein Glaubensheld, der scheinbar so mit seinem Gott wandelte, dass er unbesiegbar wirkte. Umso überraschender ist es, was wir nun hier lesen. Denn er hätte erwartet, was uns hier begegnet in diesen Zeilen. Das führt mich zu meinem ersten Punkt, der traurige Zustand von Elia. So, führ dir das einmal gedanklich vor Augen. Du siehst die Wüste, du siehst die Einöde und dort wächst ein einzelner Ginsterstrauch, der kann einige Meter hoch werden und es ist ein sehr fülliges Gewächs, das Schatten spendet. Und unter diesem Strauch siehst du einen Mann liegen. Nicht irgendeinen Mann, sondern den großen Propheten Elia. Aber was ist mit ihm los? Er sieht so anders aus. Sein Verhalten ist merkwürdig. Und hört man da tatsächlich von ihm seufzen und klagen und jammern? Und es scheint, als bete er Dinge, die man so gar nicht von Elia erwarten würde. Vers 4. Und er wünschte sich, sterben zu können. Und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Sehen wir da richtig? Hören wir da richtig? So kennen wir Elia nicht. Aber nein, wir sehen richtig. Wir sehen tiefe Verzweiflung und Niedergeschlagenheit und Verzagtheit. Ja, und wir hören richtig, er bittet tatsächlich den Herrn, sein Leben zu beenden. Er sagt, es ist genug, er kann nicht mehr. Schau genau hin, hör genau hin, du musst es dir zu Herz nehmen. Der Herr will, dass du es erkennst. Er hat es extra aufschreiben lassen, damit du verstehst. Selbst die stärksten Männer Gottes, selbst die, die mächtig sind in Wort und Tat, selbst sie haben schwache, sehr schwache Stunden. Auch diese kennen Versagen, Verzweiflung, Verzagen. Hörst du? Du musst das wissen. Unser Bruder Paul Washer hat einmal gesagt, es gibt keine großen Männer Gottes. Es gibt nur erbärmliche, schwache und sündige Männer eines großen und barmherzigen Gottes. Die Heilige Schrift verheimlicht es nicht. Männer wie Hiob und Mose und Simson und Jona und Jeremia und auch Paulus verzweifelten an ihrem Leben. Denke niemals von einem Menschen, er sei immer stark. Und wenn du so ungesund und so naiv von Menschen denken solltest, die du vielleicht bewunderst, dann wird der Herr dich in so manche herbe Enttäuschung führen, dass du lernst, nicht zu hoch von Menschen zu denken. Ja, Elia war ein Mann, den Gott in besonderer Weise gebrauchte, aber er blieb dennoch ein Mensch. Jakobus hat recht, wenn er schreibt in seinem 5. Kapitel, dass Elia ein Mensch war mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das heißt, er war ein Mensch wie wir mit Emotionen und Gefühlen. Und wir Menschen haben zu kämpfen mit unserem Gemüt, mit unseren Empfindungen. Wir Menschen sind dazu geneigt von klein auf an, dass wir an einem Tag himmelhoch jauchzend sein können und dann passiert etwas und wir sind zu Tode betrübt. Dann lassen wir uns überwältigen von unseren Emotionen und die bestimmen uns dann. Wir sehen Elia, den großen Glaubenshelden, am Boden zerstört, in tiefer Niedergeschlagenheit und Verzagtheit. Und sei froh und dankbar, dass Gottes Wort auch die Schwächen und das Versagen der Heiligen erwähnt, damit auch du erkennst, dass es Hoffnung für dich gibt. Denn lass uns mal sprechen über dich. Lagst du denn nie bildlich gesprochen unter einem Ginsterstrauch? Am Verzweifeln? Kennst du diese Momente denn nicht? Dass du verzagst? Dass du keine Kraft mehr hast und keine Motivation weiterzumachen? Dass du dir eigentlich wünschen würdest, Gott würde den allen ein Ende machen? Mancher von euch hat schon gebetet, Herr, nimm mich auf. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist genug. Genug. Zeiten der Schwermut, tiefer Schwermut, Niedergeschlagenheit, Resignation, Hoffnungslosigkeit. Ich kenne solche Momente. Jeder von euch, der eine gewisse Zeit lang mit dem Herrn gewandelt ist, kennt diese Momente. Ja, wir sind nicht immer auf dem Karmel und erleben Triumph und Sieg. Wir sind auch mal unter dem Ginsterstrauch zu finden, verzweifelt am Leben. Daliegend in unserem Versagen. Kannst du mit Elia mitfühlen? Dann ist diese Predigt für dich. Elias Schwäche soll dich stärken, denn es gibt Hoffnung für dich, so wie es Hoffnung gab für Elia. Kennst du diese Verzweiflung noch nicht? Dann möge diese Predigt dich vorbereiten. Denn ich sage dir, diese Tage, wo du unter den Ginsterstrauch liegst, werden kommen. Sie werden kommen. Und so hoffe ich und bete ich, dass Gottes Wort dich stärkt und dich vorbereitet. Halten wir also diesen ersten Punkt fest. In welchem Zustand befindet sich denn der Prophet Elia? Nun, er ist todtraurig. Wir können sagen, er ist lebensmüde. Er ist ermüdet am Leben. Er ist ermattet. Er hat keine Motivation mehr, keine Hoffnung, keine Kraft mehr ohne Lebenswillen. Und nachdem wir nun den Zustand des Propheten Elias betrachtet haben, lasst uns jetzt fragen, was ist denn die Ursache für solch eine Verzweiflung? Wie kam es dazu? Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Die Ursache für Elias Verzweiflung. Nun, hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Es gibt mehrere Ursachen und im Grunde genommen können wir sagen, wir sehen hier eine Kettenreaktion. Lass uns einmal diese verschiedenen Faktoren betrachten. Die erste Ursache, die wir hier nennen können, ist, Elia erlebt eine herbe Enttäuschung. Das ist der Auslöser, damit fängt es an. Es passiert etwas, was er nicht erwartet hat. Die Verzweiflung kommt über dich, wenn deine Hoffnung sozusagen wie eine Seifenblase zerplatzt und alles ganz anders läuft, als du es gehofft hast, wenn du richtig enttäuscht wirst. Versetze dich einmal in die Lage von Elia. Wie lange hat er gelitten unter der Gottlosigkeit in seinem Land? Wie lange hat er gebetet und gerungen dafür, dass der Herr tatsächlich was ändert? Und dann eines Tages sagt der Herr zu Elia, geh, stell dich vor dem König Ahab. Der Herr tut etwas. Der Herr wird eingreifen. Er bringt eine Dürre über das Land und er wird nun dieses Volk zur Umkehr bringen. Und dann lehrt der Herr diesem Elia, dass er sich 3,5 Jahre zurückziehen soll. Eine Zeit, die nicht einfach für ihn war. Wie sehr wird er sich gesehnt haben nach diesem Tag der Entscheidung? Er war unter Hochspannung all die Zeit. Und dann kommt der Herr und ruft ihn wieder und sagt, zeige dich, Ahab, ich will Regen geben. Jetzt geht es los. Also geht auf dem Kamel. Er darf dieses Duell austragen im Namen des Herrn. Und tatsächlich, Jahwe, der wahre Gott, er offenbart sich, er sendet Feuer vom Himmel. Das Volk kehrt um, die Baalspriester werden getötet und der König Ahab wehrt dem nicht. Er scheint, wenn wir so wollen, überzeugt zu sein, denn er greift hier nicht ein, er greift Elia nicht an, er lässt ihn einfach machen. Und dann tatsächlich sendet Gott Regen als Zeichen dafür, dass das Volk Israel umgekehrt ist. Die Reformation ist da, das ist die Erwartung von Elia. Und in dieser Erwartung läuft er nun nach Jezreel. Doch was passiert dann? Vers 1. Und Ahab berichtet der Isabel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, dem Leben eines von ihnen gleich, das heißt dem Leben der getöteten Propheten gleich. So, überlegt euch das. Elia hat alles gegeben. Voller Kraft hat er geeifert für den Herrn. Er hat alles gegeben. Und das nun ist das Ergebnis am Königshof. Das ist das Ergebnis in der Regierung des Landes. Er erhält eine Morddrohung. Ihr Lieben, das ist eine bittere Enttäuschung für ihn. Seine Hoffnung wird hier nicht erfüllt. Von wem ist er enttäuscht? Nun, er ist zunächst von Menschen enttäuscht. Zum Beispiel von Ahab. Denn hat Ahab das nicht alles gesehen? Hat er nicht erlebt, wie Gott die Dürre sandte? Hat er nicht gesehen, wie Gott das Feuer sandte? Hat er nicht gesehen, wie Gott Regen sandte? All das muss ihn doch überzeugt haben. Doch Ahab kommt nach Hause und was erzählt der Isabel? Alles, was Elia getan hat. Alles, was Elia getan hat? Weiter kann Ahab nicht sehen? Keine Erwähnung des wahren, lebendigen Gottes, alles, was Elia getan hat? Und Isabel, die Gottesfeindin, sie schnauft, sie ist wutentbrannt, diese blutgierige Furie will Rache, sie will, dass Elias Kopf rollt. Ahab lässt sie einfach machen. Wir sehen das noch an anderen Stellen, sie hat die Hosen an. Sie hat im Endeffekt die Rolle einer Mutter für ihn. Er lässt sie einfach machen, obwohl er es hätte besser wissen müssen. Und so häufig, und das nur mal am Rande notiert, so häufig ist es so, dass manche eigentlich überzeugt sind vom Glauben, eigentlich genug gesehen haben, um überzeugt zu sein, um den Glauben nicht mehr abgeneigt zu sein. Aber dann kommen sie vielleicht nach Hause oder zu einer anderen Person, einer Person, der man nahesteht, die man liebt und die man ehrt und die man schätzt. Und diese Person ist dann aber dagegen. Und dann vergeht plötzlich das Interesse. Dann vergeht plötzlich diese anfängliche Leidenschaft für einen Glauben. Und man lässt es lieber. Elia ist enttäuscht vom König. Hat er sich nicht bekehrt? Hat er nicht all das gesehen? Er greift nicht ein. Isabel, Von ihr kommt nichts als eine Morddrohung. Sie will ihn töten lassen. Und er wird sicherlich auch enttäuscht sein vom ganzen Volk, denn wir lesen dann später in Vers 14, was er zu Gott sagt. Er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Elia scheint einfach von allen enttäuscht zu sein. Sogar von dem Volk, das sich gerade bekehrt hat. Elia ist von allen und jeden enttäuscht und tatsächlich auch von sich selbst. Vers 4. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia glaubte erst, der Herr würde ihn doch gebrauchen, um ein mächtiges Werk für den Herrn zu vollbringen, als Werkzeug zur Reformation. Und jetzt sieht er, nichts hat sich geändert. Alles bleibt beim Alten. Jetzt soll er getötet werden. Er glaubt, er hat versagt. Er liegt dort unter dem Ginsterstrauch und sagt, nimm mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe versagt, ich habe nichts ausgerichtet. Es war alles umsonst. All das Eifern und das Abmühen für nichts und wieder nichts. Ich bin ein absoluter Versager. Er ist enttäuscht von sich selbst. Und nun ist er auch noch geflüchtet. Wer ist er? Er ist nicht besser als seine Väter, die sich abgewandt haben von dem lebendigen Gott. Und ja, später, etwas später in diesen Versen, wir werden es noch sehen, kommt sogar durch, dass Elia von Gott enttäuscht sein mag, auch wenn er es natürlich nicht wagt, es so auszusprechen. Aber er sagt, er hat geeifert für den Herrn. Aber doch kommt nicht das Ergebnis, das er sich gewünscht hätte. Stattdessen beherrscht immer noch Isebel das Land und will ihn töten. Elias Hoffnungen werden mit einem Male zerschmettert. Er ist enttäuscht von Menschen, er ist enttäuscht von Gott, er ist enttäuscht von sich selbst. Und diese Enttäuschung nun löst eine Kettenreaktion aus. Denn nach dieser Enttäuschung handelt er gemäß seinen Gefühlen, die jetzt aufkommen nach dieser Enttäuschung. Vers 3. Da fürchtete er sich. Und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. So, man trachtet nach Elias Leben. Was tut er? Er flieht. Er lässt zu, dass er nach seiner ersten Emotion handelt, die ihn jetzt beherrscht, die ihn bestimmt. Und in diesem Fall ist das Furcht. Einige Übersetzungen haben, dass hier steht, als Elia es sah, hier wird dann nicht erwähnt, dass er sich fürchtet. Aber es ist auch interessant, dass, wenn hier steht, er sah es, ihm wird eine mündliche Botschaft übergeben. Er sah es. Was sah er denn vor sich? Er sah die Bedrohung durch Isebel vor sich. Er rennt um sein Leben. Und das Ganze scheint ganz schnell gegangen zu sein. Es scheint eine Kurzschlussreaktion zu sein. Er macht sich einfach auf und er lief um sein Leben. Und achte darauf, denn das ist ungewöhnlich. Denn jedes Mal, wenn Elia irgendwo hinging, wir haben es gehört, hieß es in jedem Fall, das Wort des Herrn geschah zu Elia. Geh hierhin, geh dorthin. Hier kein Wort davon. Elia läuft einfach los. Nicht auf Geheiß des Herrn, sondern auf Geheiß seiner Gefühle. Und dabei handelt er übereilt, er läuft sogleich los, er denkt nicht lange nach. Es heißt hier nicht, er suchte den Herrn, er hätte ihn fragen können, um Rat bitten können, um seine Führung. Aber nein, er eilt auf und davon, so schnell er kann, er läuft, soweit er kann. Tatsächlich geht er bis nach Beersheba. Ihr könnt euch vorstellen, das ist die Südgrenze des Landes Juda. Das heißt, er geht so tief er nur irgendwie konnte. Da ist die Grenze zur Wüste. Weit weg von dem Machtbereich Isebels. Und auf dem Weg scheint es so gewesen zu sein, als ja, dass ihn immer mehr negative Gedanken überkamen. Und unter dem Ginsterstrauch nun findet all das seinen Höhepunkt. Negative Gedanken erfüllen ihn mehr und mehr. Gedanken, die sagen, es ist alles vergeblich, du bist ein Versager, ja, niemand braucht dich, du bist so nicht zu gebrauchen, es ist alles sinnlos, es ist alles umsonst. Wer denkst du eigentlich, dass du bist? Wer du bist, dass du ein Land irgendwie bekehren könntest, du bist nicht besser als deine Väter. Und das Problem ist, Elia scheint zugehört zu haben. Er scheint all diesen Lügen und diesen negativen Gedanken geglaubt zu haben. Er suchte nicht den Herrn und fragte danach, was der Herr sagt. Stattdessen hört er hier auf sich selbst. Er hört auf seine negativen Gefühle und Gedanken. Und ich sage euch, das zu tun, ist der garantierte Weg zur Niedergeschlagenheit. Der bekannte Prediger Martin Lloyd-Jones hat einmal einen Klassiker verfasst. Über geistliche Depressionen. Über die Verzweiflung, in die auch so manche Christen kommen können, wenn wir überwunden werden von unseren negativen Gedanken. Und er sagt tatsächlich, wenn er all das zusammenfasst, sagt er, im Grunde ist das Hauptproblem, dass wir uns zuhören, statt zu uns zu sprechen. Also mit anderen Worten, wir lassen uns zu, dass die negativen Gedanken aufkommen und wir hören tatsächlich zu. Wir lassen sie weiterreden und reden, was wir für Versager sind und wie enttäuscht wir doch sind von allen und wie enttäuschend Gott doch ist und wie schlecht es uns doch geht und so weiter und so weiter. Und wir lassen es zu, dass zu uns geredet wird, anstatt zu uns zu sprechen. Wie es zum Beispiel in Psalm 42 heißt, wo der Psalmist mit sich selber redet. Wir haben diese Fähigkeit von Gott bekommen, mit uns selber zu reden. Und in Psalm 42 heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Reden zu sich selbst, anstatt auf sich selbst hören. Sei nicht betrübt, meine Seele, vertraue auf Gott. Elia ließ es zu, dass seine negativen Gedanken ihn ganz einnehmen. Und wenn er so gefüllt ist von all diesen negativen Gedanken, dann sind da keine guten Gedanken mehr übrig. Es ist gar kein Platz mehr, denn alles ist überfüllt mit diesen Anklagen, mit Selbstmitleid und Selbstanzweiflung von sich selbst und Selbstbemitleidung. Elia hätte sich besinnen können. Aber Verzagtheit, Enttäuschung, diese Emotionen führen sehr oft dazu, dass wir einfach unseren Gott vergessen und alle seine ruhmreichen Taten. Elia hätte sich doch daran erinnern können, wie der Herr ihn berufen hat. Er hätte sich daran erinnern können, wie der Herr Dürre brachte, wie der Herr ihn versorgt hat am Bach Krit, wie er ihn zu der Witwe sandte und dort große Wunder der Versorgung vollbrachte, wie er erlebt hat, wie der tote Sohn auferweckt wurde, wie er erlebt hat, dass Feuer vom Himmel kam, wie er erlebt hat, dass Gott Gebet erhörte und Regen sandte. All diese Wunder hat er mit einem Male einfach vergessen. Diesen allmächtigen Gott, den er doch kennt, vor dem er steht und den er dient, Diese Gedanken der Trübsal, der Niedergeschlagenheit, sie haben ihn so eingehüllt, so betrübt, dass er nicht mehr klar sehen kann. So als hätte er seinen Gott vergessen, der ihn doch immer treu geführt hat und immer gesegnet hat, der ihn niemals, zu keiner Zeit jemals im Stich gelassen hat. All das Erkannte, all das Erlebte in der Vergangenheit ist einfach verschollen. Er ist überwunden von negativen Gedanken. Und all das, dieser Zustand, er wird verschärft dadurch, dass Elia sich einsam fühlt. Elia fühlt sich alleine. Nun, ihr Lieben, das ist nicht wirklich wahr. Denn wenn man betrübt ist, dann werden die Sinne betrübt und man sieht die Dinge nicht mehr so. Das rechte Urteilsvermögen wird geschwächt und man übertreibt maßlos. Der Herr offenbart es ihm später und sagt, ich habe mir 7000 übrig gelassen. Elia, du sagst mir immer wieder, du seist alleine, aber es stimmt nicht. Und dann hat er vergessen, dass er einen Diener hat, der gläubig ist. Hat er Obadja vergessen? Der Diener unter Ahab, der 100 Propheten versorgt hat, bewahrt hat. Hat er denn das Volk vergessen, das sich gerade bekehrt hat vor seinen Augen? Elia fühlt sich ganz alleine. Er sagt es später mehr und mehr. Er sagt, ich bin alleine, ich alleine bin übrig geblieben. Er betont es. Und weil er es auch wirklich so fühlt, trennt er sich hier tatsächlich auch von seinem Diener. Schaut mal, Vers 3. Da fürchtete er sich, er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Schau mal. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Elia isoliert sich hier. Seine negativen Gedanken sind jetzt, da er alleine ist, die einzige Stimme. Da ist überhaupt gar keine andere Perspektive mehr. Da ist niemand mehr, der noch irgendwie zu ihm reden könnte. Das Einzige, was er hört, sind die negativen Stimmen. Und das ist gefährlich. Und wenn das jetzt nicht schon reichen würde, dann kommt noch ein weiter Faktor bei Elia dazu. Und zwar ist Elia erschöpft. Aber sowas von. Es sind über 100 Kilometer Luftlinie von Jezreel nach Beersheba. Das heißt, es hat lange gedauert, diesen Weg zu gehen. Und er geht ihn bis nach Beersheba. Und dann geht er noch eine Tagesreise weiter und wirft sich dort unter dem Ginsterstrauch. Die Hand des Herrn, die kam ja über ihn, als er vom Karmel nach Jezreel ging. Aber von dem Weg, ja von Jezreel nach Beersheba, hat er keine übernatürliche Kraftausrüstung vom Herrn bekommen. Nein, Elia muss fix und fertig gewesen sein. Körperlich und mit seinen Nerven am Ende. Er hat alles bis zum Äußersten strapaziert. Und wer körperlich, kräftemäßig am Ende ist, der kann kaum noch klar denken. Wenn wir das zusammenfassen jetzt, was hat also zu der Verzweiflung, zu diesem Zustand der Niedergeschlagenheit geführt? Zunächst einmal Enttäuschung. Seine Gefühle bestimmten sein Denken und aus Furcht floh er. Er suchte nicht den Herrn, er wurde mehr und mehr von negativen Gedanken erfüllt und bis er keine Hoffnung mehr hatte, in Einsamkeit und in seiner Erschöpfung wurde all das noch verschlimmert und diese Kombination aus all diesen Faktoren ist sozusagen ein Nährboden für Niedergeschlagenheit. Und du musst wissen, das passiert auch den größten Glaubenshelden. Ich will euch ein Beispiel geben von Charles Haddon Spurgeon, ein Mann, den wir sehr schätzen. Er war gerade erst frisch verheiratet und der Herr legte großen Segen auf seinen Dienst der Verkündigung. Es kamen mehr und mehr Zuhörer, sodass das Gemeindegebäude nicht mehr passte. Eines Tages mieteten sie also eine große Halle, wo 10.000 Menschen reinpassten und tatsächlich so viele kamen auch. Und damit hat Spurgeon Geschichte geschrieben. Aber bei diesem Gottesdienst, den sie abhielten, rief plötzlich jemand laut aus, Feuer. Feuer, obwohl da kein Feuer war. Massenpanik brach aus. Menschen versuchten zu fliehen. Menschen wurden zertrampelt. 7 Menschen starben. Viele wurden schwer verletzt. Spurgeon verlor auf der Kanzel vor Schreck sein Bewusstsein. Er wurde rausgetragen. Und am nächsten Tag, die Zeitungen gaben ihm die Schuld. Die Medien haben ihn zerrissen, förmlich. Spurgeon war, als er wieder aufwachte, enttäuscht von den Menschen. Er war enttäuscht von Gott, wie so etwas passieren konnte. Er war vor allem enttäuscht von sich selbst, denn er gab sich selbst die Schuld an allem. Mehrere Tage war er in diesem schlimmen Zustand, er hatte Albträume, er sagt, wenn er nur die Bibel sah, fing er an zu weinen. Er konnte die Bibel nicht lesen und seine Frau beschreibt, wie er ein Wrack war, wie er nicht wiederzuerkennen war, wie er sich nicht trösten ließ und selbst zu seiner Frau sagte, er lass mich jetzt bitte alleine, Trauer über Trauer. Er wollte tatsächlich zu diesem Zeitpunkt aufhören zu predigen, er wollte nie wieder verkündigen. So lag er dort, verzweifelt. In dieser Lage, er beschreibt es, er war nicht mehr dazu fähig, irgendwelche klaren Gedanken zu fassen. Erschöpft und enttäuscht und geplagt von seinen negativen Gedanken. Absolut verzweifelt. Meine nicht, als reifer Christ wärest du immun. Immun gegen solche Momente. Was ist denn mit dir? Wenn du enttäuscht wirst, wenn etwas passiert, was dir gar nicht gefällt, etwas, was dich so mitnimmt, was dich so niederschmettert, wenn es dich so heftig trifft, wenn Menschen dich zum Beispiel enttäuschen, Menschen, von denen du was ganz anderes erwartet hättest, wenn du von Gott enttäuscht bist, weil es so gekommen ist und du nicht verstehst, warum Gott das so tut, ja, wenn du vor allem von dir selbst enttäuscht bist, weil du dein eigenes Versagen siehst, ist es dann nicht so, dass du oft sehr unüberlegt aus deinen Gefühlen heraus handelst, vielleicht aus Angst, Furcht, Es kann auch Wut oder Zorn oder Trauer sein. Und dann lässt du dich einfach davon leiten und tust, was deine Gefühle dir diktieren. Redest vielleicht nicht sogleich zum Herrn und schüttest ihm nicht dein Herz aus und suchst Rat und Ruhe bei ihm. Nein, vielmehr hörst du dir selbst zu, wie du redest. Und mehr wirst du gefüllt von negativen Gedanken und diese Abwärtsspirale, die reißt dich mehr und mehr runter. Und die Schwermut überkommt dich und du vergisst deinen herrlichen Gott, den du doch eigentlich kennst, der voller Güte und Treue und Fürsorge und Liebe und Allmacht ist, um dir beizustehen und dir zu helfen. Aber du bist so enttäuscht von allem und jedem, dass du dich sogar lossagst von Menschen, dich lieber zurückziehst, dich isolierst, Gesellschaft meidest. Lass dich bitte alle in Ruhe. Und so versinkst du in einer Mischung von Selbstmitleid und Selbstanklagen und deine negativen Gedanken, sie sind die einzige Stimme und du fängst an, Dinge falsch zu interpretieren und schätzt die Dinge völlig falsch ein und übertreibst maßlos deine Niedergeschlagenheit. Sie trübt deine Sinne. Und all das wird dann auch noch vielleicht begleitet von der Tatsache, dass du sowieso erschöpft bist, ausgepowert bist, am Ende bist körperlich und mit deinen Nerven. Und du sagst, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn ich dir sage, so ergeht es allen Heiligen zu allen Zeiten, in manchen Momenten in ihrem Leben, so will ich dir nicht sagen, dass dieser Zustand gut ist, dass dieser Zustand okay ist, dass dieser Zustand etwas ist, wo man einfach sich selbst sagen kann, ach, das passiert jedem Mal. Du weißt doch selbst, dass dieser Zustand den Herrn nicht ehrt. Es verherrlicht ihn nicht, wenn du verzweifelst über dein Leben, über deinen Gott. Im Grunde weißt du, es hat etwas mit Unglauben und Misstrauen deinem Gott gegenüber zu tun. Und auch mit Stolz, weil du nicht einverstanden bist damit, wie die Dinge laufen. Du glaubst, alles müsste so laufen, wie du es willst. Du weißt, dass es im Grunde Sünde ist. Aber ich hoffe, du weißt auch. Ja, ich hoffe, du weißt auch, dass da der gnädige und barmherzige Gott ist, der langsam zum Zorn ist und groß an Gnade. Und darum lasst uns jetzt mal schauen, wie der Herr Elia aus seiner Schwermutshöhle befreit. Und es führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Die Behandlung von Elias Zustand der Verzweiflung. Der Herr, unser Arzt, er behandelt Elia, seinen Propheten. Wie Gott jetzt auf seinen Zustand reagiert, zeigt das gesamte Kapitel 19. Eigentlich müssten wir das ganze Kapitel betrachten, aber wir wollen es dann in verschiedenen Hälften jetzt tun. Doch bevor wir sehen, was der Herr hier tut, lasst uns mal darauf schauen, in welcher Weise der Herr hier handelt. Ist dir das aufgefallen? Wie begegnet der Herr dem Elia? Mit einer Strafpredigt? Deiner scharfen Ermahnung, vielleicht mit Tadel? Du weißt, Elia würde das verdienen. Für so ein Verhalten, Elia würde das verdienen. Aber stattdessen begegnet der Herr ihm überaus freundlich, sanft, liebevoll. Mich erinnert das an Jona, der genauso versagt hat und sterben wollte. Und der Herr begegnet ihm freundlich, ohne auch nur einen Vorwurf zu machen? Ich staune über die Freundlichkeit des Herrn. Welch eine Geduld, welch eine Sanftmut, welch eine Gnade, dass der Herr uns Versager nicht so verstößt, sondern uns aufhilft in seiner Liebe. So ermahnt uns die Heilige Schrift auch übrigens, schwache Geschwister ebenso zu begegnen, mit Sanftmut. In Galater Kapitel 6 heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Was tut der Herr? Wie behandelt er hier die Niedergeschlagenheit seines Propheten? Zunächst einmal sehen wir hier etwas, was wir vielleicht nicht als erstes erwarten würden. Der Herr behandelt zunächst Elias Erschöpfung. Elias Körper war ja völlig kraftlos, er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Vers 5. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Elia bat zu sterben, der Herr lässt ihn lieber erst einmal schlafen. Wir dürfen das nicht unterschätzen, dass der Herr ihm hier diese Ruhe zugesteht. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass der Herr es ist, der Schlaf schenkt. Vielleicht halte ich mal eine Lehrstunde zum Thema Schlaf, wozu sich das der Herr eigentlich gedacht hat und was für eine wunderbare Gabe das eigentlich an uns ist. Eine Gabe, wie jede andere, mit der wir verantwortlich umgehen müssen. Zu viel Schlaf ist unbiblisch. Aber im gesunden Maße zu schlafen, ist ein gottgegebenes Geschenk. Elia legt sich nieder und er schlief ein. Oft ist das Erste, was wir brauchen. Einfach mal Erfrischung, einfach körperliche Stärkung. Nicht bloß Seelsorge, sondern auch Leibsorge. Schlaf ist dabei essentiell. Ich zum Beispiel habe die schöne Angewohnheit, oder sagen wir lieber unschöne Angewohnheit, dass auf meinem Desktop, meinem Computer, ist so ist, dass der Desktop immer überfüllt ist. Also da sind alle meine Predigten drauf, ist alles durcheinander, alle meine Dateien. Und wenn ich dann mal Zeit dafür finde, dann gehe ich das durch und dann kommt diese Datei in den Ordner, diese Datei in den Ordner, das vielleicht in den Papierkorb. Und danach ist alles wieder sortiert und ich habe einen klaren Überblick. Dafür ist Schlaf da. Dafür hat Gott es eingerichtet. Der Herr hat es so eingerichtet, dass in der Nacht deine Emotionen verarbeitet werden. Du empfängst hier nicht nur Erholung für dein Leib, sondern auch für deine Seele. Am Abend ist noch vielleicht alles dramatisch, so konfus, so überwältigend. Und dann, wenn du geschlafen hast, siehst du die Dinge irgendwie klarer, nüchterner. Es ist schon vorgekommen in Seelsorgegesprächen, dass Leute, mit denen ich gesprochen habe, ganz spät am Abend, dass sie ganz aufgewühlt waren und ganz niedergeschlagen waren. Und ich habe ihnen einen Rat gegeben, der so ungeistlich klingt. Ich habe gesagt, geh erst mal schlafen. Leg dich mal hin. Schlaf mal eine Nacht drüber. Und dann sprechen wir morgen darüber. Weil wisst ihr, wenn du mal eine Nacht darüber schläfst, dann merkst du, dass du nicht mehr so aufgewühlt bist. Es hilft dir, klarer zu denken. Und du brauchst genug Schlaf. Elia schläft hier zweimal ein. Gesunder, ausreichender Schlaf ist essentiell gegen Niedergeschlagenheit. Aber nicht nur das. Der Herr schenkt auch noch was? Speis und Trank. Ab Vers 5. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück und kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte. Essen und Trinken. Der Herr sendet durch einen Engel kein altes, kaltes Brot, sondern tatsächlich ein frisch gebackenes Brot auf einem heißen Stein. Elia konnte das wahrscheinlich riechen. Und auch nicht irgendwie Wasser, sondern in einem Krug, geschützt vor der heißen Sonne, kühles, klares Wasser. Erfrischung für Leib und Seele. Du denkst vielleicht, dieser Rat ist ungeistlich. Das hat der Herr verordnet. Er soll essen und trinken. Erst einmal Ruhe. Erst einmal zur Ruhe kommen. Ihr Lieben, das ist ein guter geistlicher Rat. Bei Kräften zu sein, ist wichtig, um klar denken zu können. Unterschätze das nicht. Ihr fragt euch vielleicht, wie ging es denn weiter bei Spurgeon? Nun, erst einmal sorgte sich die Gemeinde um ihren Prediger, indem diese dafür sorgten, dass Spurgeon an einen ruhigen Ort gebracht wird, nämlich zu einem Haus von einem Diakon. Und dieser Diakon hatte einen großen, schönen Garten. Und dort wurde Spurgeon hingebracht mit seiner Familie und hier gingen sie in aller Ruhe spazieren, aßen und tranken, kamen zur Ruhe. Das half Spurgeon, wieder klar zu denken. Später sage ich euch, wie das Ganze ausging. Aber zurück zu Elia. Der Herr begegnet seinem erschöpften Propheten in liebevoller, fürsorglicher Art und Weise. Der Herr begegnet auch dem Problem der Einsamkeit, das Elia hat. Weil er einsam war, war er ja einstimmig in dem Sinne von, dass einfach seine negativen Gedanken gezählt haben. Er hat sich verkrochen dort. Elia hört nur seine eigene negative Stimme. Der Herr sorgt dafür, dass eine andere Stimme in sein Leben tritt. Er hätte, unser Gott, unser Herr, hätte auch einfach das Essen und das Trinken dorthin stellen können. Ohne einen Engel, oder? ohne dass dort ein Engel sich darum sorgt, dass Brotfladen gebacken wird auf einem heißen Stein. Ohne dass er berührt wird und die Aufforderung bekommt, steh auf und iss. Aber es scheint dem Herrn zu gefallen, tatsächlich einen Boten zu schicken, der ihn berührt und der mit ihm spricht. Er kommt, berührt ihn und spricht ihn an. Er zeigt ihm Fürsorge. Und der Engel schenkt ihm plötzlich eine neue Perspektive, die er so von seinen eigenen Gedanken nicht mehr bekommen hat. Steh auf! Iss! Es liegt auch noch ein Weg vor dir. Ja, es hilft uns, wenn tatsächlich Menschen in unser Leben treten, die uns ermutigen, aufzustehen, weiterzumachen, nicht in diesem Zustand zu verharren, sondern nach vorne zu schauen. Der Engel sagt dem Elia, dass der Weg zu weit für ihn ist. Er zeigt Elia, dass es weitergeht, dass Gott noch was mit ihm vorhat. Und auch du brauchst solche Stimmen in deinem Leben, die dich ermutigen, aufzustehen und weiterzuleben und weiterzumachen zur Ehre des Herrn. Und vielleicht schenkt der Herr es ja auch, dass du so bist wie dieser Engel, der anderen beisteht, die in diesem elenden Zustand sich befinden, der zu anderen spricht, steh auf, iss. Ein Weg liegt noch vor dir. Bleib nicht bekümmert, bleib nicht in diesem Zustand, steh auf. Später sehen wir sogar noch, wie der Herr diesen Punkt der Einsamkeit noch mehr adressiert und ihn noch mehr Dinge offenbart. Wir sehen hier, wenn man verzweifelt ist, dann hilft es, zu schlafen, zu essen, sich ermutigen zu lassen von anderen. Es hilft, wieder nach vorne zu schauen und weiterzugehen. Aber weißt du was? Mit all dem, was hier aufgelistet wird, ist es nicht getan. Diese Dinge sind hilfreich. Diese Dinge sind gut. Aber wisst ihr, all das hat Elia nicht davon abgebracht, diese negativen Gedanken zu haben. Er trägt diese Traurigkeit weiter mit sich rum. Was ist es nun, was Elia wirklich aus seiner Verzweiflung gerettet hat? Nun, das Essen stärkt Elia auf übernatürliche Weise, dass er 40 Tage und auch 40 Nächte lang durchläuft. Hunderte Kilometer. Nun, das erinnert uns an die Wüstenwanderung unter Mose. 40 Jahre, in seinem Fall 40 Tage. Und tatsächlich, wo will Elia denn überhaupt hin? Der Engel wusste es, dass Elia weiterlaufen wollte. Und zwar, uns wird gesagt, Elia wollte zum Berg Horeb. Horeb, das ist ein anderes Wort für den Berg Sinai. Ja, der Gottesberg. Der Berg der Begegnung mit Gott, wo Mose die 10 Gebote empfangen hat, wo Israel den Bund geschlossen hat mit Gott. Vers 8. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Wisst ihr, eigentlich braucht man nicht 40 Tage, um dahin zu laufen. Er hätte es vielleicht in einer Woche schaffen können. Irgendwie hat der Herr so geführt, dass es 40 Tage brauchte. Wir wissen nicht, was er erlebte in dieser Zeit. Aber wir wissen, er ging auf den Berg, den Gottesberg, auf den Berg Horeb. Warum? Nun, hier wird der Herr ihn in einer neuen und tieferen Weise begegnen. Und erst in der Begegnung mit seinem Gott, und das spare ich mir für nächstes Mal auf, weil dann werden wir sehen, was dort passiert auf dem Berg. Hier beginnt er erst, wieder klar zu denken. Essen und Trinken und Schlafen und Ermutigung von anderen Kreaturen. Alles schön und gut. Aber erst in der Begegnung mit deinem Gott findest du wirklich wieder zur Ruhe. Spurgeon, auf dem Anwesen des Diakons, schönen Garten, ist weiter betrübt. Plötzlich kam der Geistesblitz. Er sagt zu seiner Frau, was für ein Narr ich doch war. Er sagt, was interessiert mich eigentlich mein Ruf und meine Person? Solange doch nur der Herr Jesus verherrlicht wird. Ja, mein Ruf soll dahin sein, Aber sein Ruf ist doch nicht verloren. Solange er verherrlicht ist, freue ich mich, denn ich lebe ja nicht für mich selbst. Soll der Herr mit mir machen, was ihm gefällt. Ich predige nicht mich selbst, ich predige ihn, und es geht alles allein um seine Ehre und nicht um mich. Und plötzlich brachen die dunklen Wolken auf der Niedergeschlagenheit und Strahlen der Hoffnung erhellten sein dunkles Gemüt, und er kehrte zurück zur Freude des Herrn. Und er diente den Herrn weiter als Verkündigung, als Verkündiger zum Segen für viele. Ja, bei Niedergeschlagenheit sollst du gerne schlafen, dich ausruhen, essen und trinken, Gemeinschaft suchen, dich ermutigen lassen. Aber letztendlich, lass mich das nochmal sagen, letztendlich musst du deinen Herrn wieder erkennen. Du musst neu erkennen, wer dein Gott ist. Du musst ihm begegnen und alles in ihm finden. Sagt nicht Christus in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Allein bei Christus, allein bei dem Herrn, allein sozusagen auf dem Gottesberg, bei Horeb, bei deinem Gott. Wahre Ruhe kann dir nicht durch Mittel noch durch Menschen zuteil werden, sondern allein durch deinen Gott, ihm wieder zu sehen in Klarheit, wieder seine Vertrauenswürdigkeit, seine Liebenswürdigkeit zu erkennen. Auf dem Berg Horeb war es, als unser Herr und Gott sich dem Mose offenbart hat und sprach: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ihr fragt euch vielleicht, warum war der Herr so gnädig und so freundlich zu diesem Mann Elia, obwohl er so versagt hat? Warum kein Tadel? Warum stattdessen Gottes Offenbarung und Freundlichkeit und Liebe? Ich will euch sagen, warum. Elia lag unter dem Ginsterstrauch und hat Freundlichkeit empfangen vom Herrn, weil ein anderer an einem Holz gestorben ist, weil ein anderer hing für Elia am Kreuz. Jesus Christus, der Gerechte, der niemals geflohen ist, sondern den Weg gegangen ist bis ans Ende und sein Leben gegeben hat für Versager, verzweifelte, verzagte, schwermütige, niedergeschlagene Versager, Sünder wie dich und mich. Er empfängt Gottes Freundlichkeit unter dem Ginsterstrauch, unter dem Holz, weil sein Herr und Gott, Jesus Christus, am Holz hing, durchnagelt, getroffen von dem ganzen Zorn Gottes, damit er, Elia, Freundlichkeit empfängt. Darum, wenn du niedergeschlagen bist, in deiner Schwermutshöhle sitzt, dann schau auf den gnädigen und barmherzigen Gott, der langsam zum Zorn ist und reich Gnade und Treue, hier und nur hier in der Begegnung mit deinem Gott, in der Erkenntnis deines Gottes, wird deine Seele Ruhe finden. Und ich bete und hoffe, dass dieses Wort mit dir geht und dass, wenn du unter dem Ginsterstrauch liegst, dass du deine Augen öffnest, die Augen des Glaubens, und wieder denkst an deinen Gott und die Freude zurückkehrt zu dir, auf dass er dein Ein und Alles ist und die Freude deiner Seele. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der langsam zum Zorn ist und reich an Gnade. Gepriesen sei sein Name. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus, du bist unsere ewige Sabbatruhe. Du hast uns hier schon Frieden geschenkt mit Gott. Und du wirst uns einführen in die ewige Ruhe, in die ewige Herrlichkeit, wo keine Bedrängnis mehr sein wird, sondern wo wir dich immer schauen in deiner Herrlichkeit und vollkommen zufrieden und fröhlich sind und dich preisen und loben bis in alle Ewigkeit. Herr, wir danken dir, dass dein Opfer uns dies alles erkauft. Herr, wie oft sündigen wir gegen dich, auch mit Vorwürfen, auch mit Mutlosigkeit und Enttäuschung, was alles Sünde ist, was alles Stolz ist und Egoismus, aber du vergibst uns, Herr. Dein Zorn entbrennt nicht gegen uns, sondern du bist langsam zum Zorn und groß an Güte und erbarmst dich über uns, weil du, Herr Jesus, allen Zorn getragen hast, weil der Zorn Gottes nicht mehr auf uns ist, so wir an dich glauben, sondern wir Ruhe und Frieden haben. Und wir bitten dich, Herr, dass du dafür sorgst, dass wir mit geöffneten Augen des Glaubens unser Leben leben. Dass wir nicht zulassen, dass unsere Augen kleben an dem Boden dieser Welt, dass wir uns nur beschäftigen mit den Sorgen und Nöten, die wir hier haben, dass wir uns niederdrücken und schlagen lassen, dass wir hören auf die bösen Gedanken, die aus unserem Herzen kommen und die uns letztlich nur wegbringen wollen von dir, Herr, sondern stärke uns neu. Schenk uns Freundlichkeit, Herr. Erquicke uns. Wenn wir zu dir kommen im Glauben, dann gib uns Ruhe für unsere Seelen. Lass uns erleben, dass du uns stärkst und tröstest, dass du uns Hoffnung schenkst, dass wir in neuer Kraft laufen für dich, dass wir gehen und nicht müde werden, dass wir laufen und nicht matt werden, sondern dass wir wie Adler unsere Schwingen erheben mit neuer Kraft, dass niemand bleibt in seiner Schwermutshöhle, sondern wir alle den Blick richten zu dir, zu unserem Herrn, der am Kreuz gestorben ist, der unsere einzige Hoffnung ist, unsere größte Freude, unsere ewige Ruhe, dass wir den wahren, rechten Blick haben und deswegen voller Hoffnung, voller Freude sind, auch in Leid und Bedrängnis. Und wenn es so scheint, als hätten wir keinen Grund mehr, uns zu freuen, und wenn es vernünftig scheint, nur noch sterben zu wollen, Herr, dann wollen wir glauben wider die Natur. Denn wir wissen, wir haben Grund zu glauben. Wir wollen diese geistigen Wahrheiten sehen und im Glauben leben, erfüllt von Kraft. Und wenn auch Leib und Seele verschmachten, Herr, so sollst du dennoch unseres Herzens Trost und unser Teil sein. Heilige uns, dass wir so für dich leben, im Glauben und Vertrauen und mit Freude über deine Rettung, selbst im Leid. Gepriesen seist du, Herr, denn du bist würdig, dass wir uns deiner ewig erfreuen. Amen.